Ja, einen schönen guten Morgen. Ich grüße Sie alle sehr, sehr herzlich und freue mich, dass ich heute hier sein darf. Überbringe gerne Grüße unserer Gemeinde aus der Grubenstraße und bin dankbar, dass wir diese Allianz-Gebetswoche in diesem Jahr trotz dieser Umstände gemeinsam begehen und feiern können. So eine Allianz-Gebetswoche in einer Zeit, in der unheimlich viele Fragen, unheimlich viele Sorgen uns beschäftigen. Und ich mutmaße, jeder und jede von Ihnen wird das ähnlich empfinden. Vielleicht bedarf es ja in diesem Jahr gar keiner besonderen Aufforderung und Motivation zum Beten, weil uns diese ganzen Schwierigkeiten und Nöte in dieser Welt regelrecht ins Gebet hinein treiben. Denn wer, wenn nicht unser großer Gott, kann diesem ganzen Chaos wehren? Diesem Pandemiegeschehen, dieser Corona-Geschichte. Braucht es nicht diese göttliche Kraft unseres Herrn, um Krisen, Konflikte zwischen Völkern, Regierenden zu befrieden und zu beenden? Bedarf es nicht des Eingriffs eines allmächtigen Schöpfers, um diese drohende Klimakrise und den Klimakollaps zu verhindern? Der Charakter einer Allianz-Gebetswoche lebt ja eigentlich von Begegnung. Christus möchte uns verbinden, vereinen. Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden kommen normalerweise zusammen, um Gott zu loben, um ihn gemeinsam anzubeten, um ihre Bitten zu vereinen. Und gerade das ist in diesem Jahr nicht möglich. Wir bleiben zu Hause. Jeder betet für sich oder in seinem Familienkreis oder vielleicht auch gar nicht. Fehlt da nicht irgendwie was? Wird Gott in diesem Jahr womöglich weniger segnen, weniger hören auf unsere Gebete, weil wir nicht zusammenkommen können und womöglich die Zahl der Betenden viel geringer ausfällt als üblich? Gott sei Dank nicht. Gott zählt nämlich nicht die Betenden, sondern er zählt auf Menschen, die mit aufrichtigem Herzen vor ihn kommen. Bei ihm gelten Grundsätze wie: ein Gebet eines Betenden reicht aus. Denken Sie an Elia, der, wie Jakobus es beschreibt, ein Mensch war wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, da fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im Land kein Regen. Danach betete er wieder und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte seine Frucht. Ein Gebet eines Betenden reicht. Lassen Sie sich ermutigen. Gottes Grundsatz lautet: auch lange oder ausschweifende Gebete bewirken nicht mehr als kurze, einfache, ehrliche, gesprochene Worte. Jesus sagt mal in der Bergpredigt: beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es ihnen nicht nach, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Also wir müssen in dieser Woche Gott nicht vom Guten und vom Nötigen überzeugen. Denn Gott selbst weiß schon längst und Gott selbst will selbst das Gute und er handelt, und zwar gerne, von ganzem Herzen. Es lohnt sich zu beten, auch im kleinen Kreis. Wir haben die Chance, Gott ganz, ganz nah zu sein, etwas, was uns menschlich fehlt. Gott hält keinen Sicherheitsabstand, du darfst heute Gott ganz nahe kommen. Das ist ein riesiges Privileg. Das Thema der Woche, das uns die Allianz mitgegeben hat, beschäftigt sich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, mit unserer Glaubensgrundlage und mit unserer Nahrungsquelle. Lebenselixier, Bibel, so das Motto. Und der Start in diese Woche macht dieser Text, der gerade gelesen wurde, aus Lukas 8. Ich mutmaße, viele von Ihnen kennen ihn sehr, sehr gut. Und es ist ja das Gleichnis von diesem Sämann. Wir genießen bei diesem Text den unschätzbaren Vorteil, dass Jesus höchstpersönlich uns die Erklärung und die Auslegung so schon mitliefert. Und damit, ja, ist ja eigentlich alles klar. Die Bedeutung wird erläutert und wir müssen eigentlich nur noch danach handeln. Gut, das ist vielleicht genau unser Problem, wie bei so manchen Texten der Bibel auch. Das Hören, das Verstehen ist das eine. Aber zu tun und das anzuwenden, was da steht, das Gehörte in die Tat umzusetzen, das ist oft das andere. Schauen wir uns also dieses bekannte Gleichnis mal an und fragen uns, zu welchem Zuhörerkreis gehöre eigentlich ich? Was bewirkt diese Botschaft Gottes, die da ausgestreut wird, eigentlich in meinem Leben? Dazu ein erstes Bild gewaltig. Jesus erzählt ja immer sehr, sehr gerne Bildergeschichten. Er verknüpft seine Botschaft vorzugsweise mit Vorgängen aus dem Alltag der Menschen, womit sie was anfangen können. Er erzählt von Hochzeitsfeiern, von beruflichen Situationen, vom Verlieren, vom Wiederfinden, Familiengeschichten und so weiter. Und hier geht es ja um eine Geschichte aus der Landwirtschaft. Jeder Israelit seit Josuas Zeiten besaß ja von Gott verbrieft ein Stück Land. Und die Menschen kannten das, was Jesus hier so erzählt, aus ganz eigener Erfahrung. Quasi jeder hatte schon mal gesät oder geerntet. Wir müssen uns aus der heutigen Perspektive unserer modernen Zeit erstmal in diese Agrarverhältnisse dieser Kultur damals hineindenken. Unsere moderne Landwirtschaft hat ja ganz, ganz andere Möglichkeiten und die Probleme, die hier aufgeworfen werden, sind uns heute eher fremd. Im Grunde ist die Geschichte simpel. Sie ist auch sehr schnell nacherzählt. Ein Bauer verteilt Saatgut auf seinem Grund und Boden. Und dieser Boden weist sehr unterschiedliche Beschaffenheiten auf. Es gibt Trampelpfade, wo Leute durchgelaufen sind. Da ist die Erde so verdichtet, so hart, dass nichts wachsen kann, nichts anwächst. Ein Teil seiner Flächen ist von Fels, von Steinen durchdrungen und da schlagen die Samenkörner zwar kurz aus, aber der Boden ist viel zu trocken und es gibt überhaupt keinen Wachstum. Ein drittes Areal, was Jesus hier skizziert, ist von Unkraut befallen, alles stachelige Gewächse, Dornen, Disteln. Und die verhindern, dass da irgendwas aufgeht und zumindest, dass da Frucht entsteht. Und schließlich, vermutlich einer der größeren Teile, ein fruchtbares Areal, ein Ackerboden, der erwartungsgemäß diese Saat in sich aufnimmt und dem Getreidennährboden zur Reife bietet. Die Erträge auf diesem Boden, die Jesus hier schildert, sind extrem üppig. Da wächst also richtig viel. Bis an den Rand übertrieben wirkender Erntemengen. Eine nette kleine Geschichte. Da kann man ganz viel Lehren draus ziehen. Vielleicht besonders, wenn man selber Landwirt ist. Aber Jesus geht es ja hier offenkundig nicht um den Sämann, sondern um die Aufnahmefähigkeit dieser verschiedenen Böden, dieser Untergründe. In seiner anschließenden Erklärung dieses Textes wird ja deutlich, dass es vom Boden abhängt, welche Wirkung dieses ausgestreute Saatgut hat. Und Jesus definiert die Böden als verschiedene Menschen, die dieses ausgesprochene, verkündigte, ausgesäte Wort Gottes völlig unterschiedlich aufnehmen oder eben nicht. Wir leben ja heute mehr denn je in einer visuellen Gesellschaft. Bilder spielen die maßgebliche Rolle in unserem alltäglichen Erleben. Fotos sind Bestandteil unserer Kultur geworden, gerade seit man sie auf sozialen Medien teilen kann und sie weltweit die Runde machen, wo wir unser eigenes Leben und Erleben mit anderen sehr, sehr schnell und gut teilen können. Bilder in inflationärer Masse wandern jede Millisekunde um den Globus, weil unser heutiges Lebensgefühl von optischen Eindrücken regelrecht lebt und danach giert. Wenn man dagegen die Bibel betrachtet, wirkt sie fast rückständig. Ja, bilderfeindlich, wenn man so will. Während man in katholischen Gotteshäusern ja durchaus Gemälde findet, Skulpturen, Anschauungsobjekte, ließen die Bilderstürmer nach der Reformation nichts übrig in Gotteshäusern, woran sich das Auge aufhalten kann oder wovon es womöglich dann noch abgelenkt wird. Wir haben im Grunde nur Text, Worte. Die Bibel, die zudem natürlich auch noch relativ alt ist, wo manches nicht so leicht verständlich ist auf den ersten Blick und wo viele Namen und Ereignisse uns geschildert werden, die uns sehr, sehr fremd sind. Da stellt sich ja fast die Frage, liegt es heute in unserer Zeit im 21. Jahrhundert vielleicht an diesem Saatgut, an der Bibel, dass unser moderner Boden dafür gar nicht mehr empfänglich ist? Ist die Bibel nicht mehr zeitgemäß? Reagieren deshalb so wenig Menschen auf Gottes Wort? Sind sie deshalb so skeptisch, weil das alles nicht mehr ihrer Wahrnehmung entspricht? Es gab und gibt ja in den letzten Jahrzehnten viele Versuche und zu Recht Versuche, der Bibel Bilder zur Seite zu stellen, um dieses Manko vielleicht ein bisschen auszugleichen. Man hat Kinderbibeln, Malbibeln, Bibelcomics, Bibelfilme, animierte Medien in unserer Zeit, gibt es eine Menge Möglichkeiten und sie sollen vielleicht ein Stück das ersetzen, was uns an Anschauung im Text manchmal, was wir vermissen. Vieles davon ist eine super tolle Hilfe und wir sind sehr dankbar, weil es großen Segen hat. Dahinter steckt aber mehr. Menschen sind seit jeher auf der Suche, sie haben eine riesige Sehnsucht, Bilder zu haben, die ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, wie dieser große Gott ist. In den alten Kulturen, Babylon, Ägypten und wie sie alle heißen, da stellte man ja zu diesem Zweck Skulpturen auf, Statuen oder irgendwelche symbolhaften Anschauungspunkte, die Götter repräsentieren sollten, die man dann quasi auch angebetet hat. Seinem Volk Israel hatte Gott ja diese Art der Bilderverehrung absolut verboten. Wir kennen, glaube ich, weitestgehend das zweite Gebot. Der Mensch liebt Bilder. Aber von Gott selber kann man sich eigentlich kein wirkliches Bild machen. Er ist nicht in ein Bild zu fassen, weil jedes Bild von diesem Gott falsch wäre. Es wäre verkürzt, es wäre unvollkommen, es würde ihm einen großen Teil seiner wahren Größe nehmen. Man kann ihn nicht mit irdischen Dingen gleichsetzen. Während der Mensch sich also von Gott kein Bild machen soll, helfen aber Bilder Geschichten wie die heutige, Gleichnisse, die helfen hingegen sehr, um Gottes Beweggründe und sein Handeln zu verstehen. Und so geht es in diesem Gleichnis eben nicht darum, sich ein Bild von Gott zu machen, sondern darum, wie wir auf seine Botschaft reagieren. Es geht also nicht um den Sämann. Es geht nicht um das Saatgut. Es geht nicht um irgendwelche Ideen, was Gott vielleicht besser machen könnte, damit die Menschen besser hören. Es geht nicht um Versuche, die Bibel moderner oder gendergerechter oder an unsere Gesellschaft heute angepasster zu machen, sondern es geht um den Boden, um die Menschen, die auf Gottes Ansprache unterschiedlich reagieren. Jesus erzählt also Bildergeschichten. Und die sind mehr als ein anschauliches, nettes, kleines Beispiel. Jesu Geschichten sind Keimzellen der Kraft Gottes. Gott legt mit solchen Geschichten und Worten seine Kraft in unser Leben hinein. Und er wünscht sich, dass etwas davon aufgeht, dass etwas in uns wächst, dass etwas gedeiht, ja, dass es Frucht trägt. Nun sind Gottes Worte aber Gott sei Dank nicht nur Text. Gott hat seiner Botschaft ein Gesicht gegeben. Johannes schreibt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben Weihnachten uns daran erinnert. Jesus ist Gottes Bild. Wer ihn sieht, der sieht den Vater, sagt er mal. Gottes Worte treffen somit als Text und als Persönlichkeit auf unser Leben. Und dieses heutige Gleichnis wirft die Frage auf, wie wir auf diese beiden Dinge reagieren. Auf das, was wir hören und auf das, was wir sehen an Jesus. Wie aufnahmebereit sind wir für dieses Wort Gottes? Und wo ordnest du dich vielleicht spontan selber ein bei diesen vier Böden? Ein zweites hier, erklärungsbedürftig. Wer Ohren hat und hören kann, der höre, sagt Jesus. Also ich habe mal überlegt, ich glaube, ich kenne keinen, der keine Ohren hat. Gut, es gibt natürlich Menschen, die taub sind, die schwerhörig sind, aber ich glaube, es ist eine gehandicapte Minderheit und die ist hier, glaube ich, auch nicht gemeint. Was soll dieser Satz von Jesus bedeuten? Eigentlich sagt er ja im Grunde eine Selbstverständlichkeit, da quasi jeder Ohren hat und hören kann. Liegt der mangelnde Erfolg von Gottes Botschaft ja offensichtlich nicht an Gott oder an seinem Wort. Der Same, der ausgestreut wird, ist bei allen vier Böden der gleiche. Und er enthält göttliche Kraft, die unter guten Bedingungen es möglich macht, dass da was wächst und gedeiht und Frucht trägt. Also wenn biblische Botschaft nicht das bewirkt, wozu sie ausgestreut wird, dann liegt es nach diesem Gleichnis zumindest am Zuhörer. Der Mensch macht dicht. Menschen lassen Gottes Botschaft gar nicht oder nur oberflächlich oder nur vorübergehend an sich ran. Und so verfehlt die Botschaft ihren Zweck, weil sie keine Aufnahme findet. Das ist übrigens kein vorrangiges Problem von Gottesleugnern, von Atheisten oder Leuten, die kein Interesse an Gott haben, sondern ein Thema für glaubende Menschen, für Christen. Allen voran hier die Jünger, die Apostel. Ihnen fehlt das Verständnis für dieses Gleichnis von Jesus, sodass sie Jesus fragen und er sich genötigt sieht, die passende Erklärung gleich mitzuliefern. Gottes Bodenpersonal, mich eingeschlossen, ist oft sehr, sehr begriffsstutzig und oft auch schwerhörig. Und entnervt lässt Jesus manchmal seinen Frust so freien Lauf, ja, dass man mal richtig merkt, wie menschlich er auch war. Er sagt, versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Nachzulesen in Markus 8, 17. Also obwohl die Botschaft akustisch wahrgenommen und auch kognitiv verstanden wird, bleibt die beabsichtigte Wirkung dennoch aus. Menschen laufen Woche für Woche in Gottesdienste, aber in ihrem Leben tut sich irgendwie nichts. Wir lesen vielleicht das Losungsbüchlein, einen Abreißkalender oder Andachten im Internet. Die Worte verhallen aber manchmal einfach leer im Raum. Jakobus vergleicht mal diese Schwerhörigkeit im Geistlichen mit einem Menschen, der sich in einem Spiegel anschaut und nachdem er weggeht, nicht mehr weiß, wie er aussieht. Warum verstehen Menschen Gott so schlecht? Nun, Jesus verweist hier auf ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, Kapitel 6, Vers 9. Sie sollen sehen und doch nicht sehen, sie sollen hören und doch nichts verstehen. Gott ließ damals durch Jesaja etwas prophezeien, nämlich dass mangelnde Hörwilligkeit, Hörbereitschaft letztlich zu geistlicher Taubheit führt. Das Volk Israel hatte zu Jesajas Zeiten bereits jahrhundertelang Gottes Botschaft mehr oder weniger in den Wind geschlagen. Und das hatte zur Folge, dass schlussendlich Gottes Botschaft nicht mehr verstanden werden kann. Und die Menschen, trotz unmissverständlicher Aussagen Gottes, taub und blind für die Wahrheit sind. Wenn man in diesen Tagen nach Amerika schaut, dann hat man ein anschauliches Beispiel für diesen Effekt. Wer sich lange Zeit für Fakten und für Wahrheiten verschließt, der glaubt am Ende nur noch den Fake News, den Verschwörungstheorien, ist unempfänglich für Argumente, ja, verbohrt. Gott redet seit allen Zeiten auf vielfache und sehr kreative Weise zu uns Menschen, zuletzt, wie es der Hebräerbrief sagt, durch den Sohn, durch Jesus. Und Jesus erklärt und er veranschaulicht und er buchstabiert Gottes Botschaft, um die Menschen irgendwie zu erreichen, um es ihnen begreiflich zu machen. Er benutzt Beispiele, er zeigt ihnen Vorbilder, er macht Wunder, um sie von dieser Wahrheit zu überzeugen. Er lebt es selber vor, er ist Anschauungsobjekt, er ist die Wahrheit in persona, damit die Leute sich öffnen, damit sie Vertrauen zu Gott entwickeln. Und trotzdem trifft das Wort auf Ablehnung, auf Skepsis, auf Zweifel und Verweigerung. Das ist doch tragisch, oder? Vielleicht ist es an dieser Stelle angezeigt, einen kleinen Selbsttest zu machen. Welche Botschaft Gottes hat in deinem Leben zuletzt zu einer ganz konkreten Verhaltensänderung eigentlich geführt? Worum ging es eigentlich bei dem, was Gott in deinem Leben bewirkt hat? Was machst du heute anders als noch vor einigen Wochen oder Monaten? Wir sind ja in der Mehrheit hier fleißige Hörer, rege Nutzer der verkündigten Botschaft, aber kommt sie in deinem Leben an? Verstehen wir sie bloß? Können wir sie runterbeten? Oder setzen wir sie wirklich um? Wenn ich allein rational verstehe, dass unser Konsumverhalten den Klimawandel beschleunigt, dann nützt es aber doch noch gar nichts, wenn ich trotzdem einfach immer so weitermache wie bislang. Jesus erklärt hier Gottes Wort. Der Heilige Geist weckt Verständnis für Gottes Botschaft in unserem Leben. Gott tut alles dafür, damit wir ihn verstehen und demgemäß leben, weil er uns von ganzem Herzen liebt, weil wir ihm wichtig sind, weil er will, dass wir ihn verstehen, weil er sich nach Beziehung und Gemeinschaft mit uns sehnt. Gott spricht durch die Bibel, durch Jesus, durch den Heiligen Geist. An Erklärung fehlt es eigentlich nicht. Kommen wir noch auf ein drittes, aufnahmefähig. Aus den Bildern dieses Gleichnisses leitet Jesus jetzt Verhaltensmuster ab. Bei einigen sagt er, weckt Gottes Botschaft überhaupt keinen Glauben, weil der Feind Gottes dafür sorgt, dass die Botschaft nicht aufgenommen werden kann. Sie gleichen also dieser Saat auf diesem Weg, die zertrampelt wird, bevor es überhaupt zum Keimprozess kommen kann. Andere, die sind erstmal Feuer und Flamme für Jesus und finden das alles ganz toll, sobald sie von Gott hören. Aber wenn sie merken, dass auch Christen Probleme haben, dass es da Krisen gibt, dass es vielleicht manchmal sogar mühsam ist, weil Leute das gar nicht toll finden, dass man glaubt, dann verlieren sie das Interesse. Sie geben enttäuscht und desillusioniert auf. Bei den Dritten kennzeichnet Jesus den Glauben der Gestalt, dass er vom Alltag Stück für Stück geschluckt wird und eingeschnürt. Das sind die Sorgen um Familie, um Job, um Hobby, um Haus und Hof, frisst jede Form der Glaubensausübung als aktiver Christ auf. Das ist das Streben nach Gewinnmaximierung. Die Finanzstrategien werden wichtiger als die Gottesbeziehung und als das Bibellesen. Oder ein drittes, was Jesus sagt, Bedürfnisbefriedigung. Wenn sich alles nur noch um Urlaub, Reisen, Partys, Shopping dreht, wenn das den Alltag bestimmt, sodass Gott und seine Sache keinen Platz mehr im Leben haben, verkümmert er etwas. Und wahrscheinlich kennst du Menschen, die genau diesen Hörertypen entsprechen und du könntest sie sogar mit Namen nennen. Das erklärt zumindest ein Stück weit, warum ein Großteil unserer Gesellschaft Gottes Wort gegenüber sehr skeptisch oder sehr kritisch ist. Aber wie geht es eigentlich uns? Geht es dir vielleicht auch wie mir, dass wir uns mehr oder weniger automatisch und quasi selbstverständlich bei der vierten Gruppe einsortieren. Wir sind doch diejenigen, die hören, die das Wort aufnehmen, die Frucht tragen, die Guten sozusagen, die echten Christen. Die, wenn auch in aller Demut, das schon besser machen als die anderen, ne? Ich befürchte, wir unterliegen hier einem sehr nachhaltigen Irrtum. Das Gleichnis erweckt einen gewissen irreführenden Eindruck, vielleicht aufgrund seiner schlichten Schönheit. Den Eindruck nämlich, es gebe ausschließlich 4 reinrassige Hörertypen. Aber wenn ich aufrichtig in mein Leben gucke, dann entdecke ich, dass ich eigentlich alle diese 4 Bodenarten in mir selber trage. Und du vielleicht auch. Je nachdem, was Gott gerade zu mir sagt, fällt sein Wort bei mir auf sehr unterschiedlichen Nährboden. Wenn ich sowas lese wie Jeremia 31, ich habe dich je und je geliebt und habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte, dann bin ich ein sehr fruchtbarer, ein sehr aufnahmefähiger Boden für Gottes Zuspruch, für Gottes Trost, für Gottes Hilfe und seine Nähe. Höre ich jedoch Lukas 14, 33, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein, dann spüre ich die Steine in meinem Innern, die ein Aufkeimen verhindern können und die Botschaft verkümmern lassen. Ab und an mache ich meinem Herzensboden sogar komplett dicht und lasse Gottes Wort gar nicht mehr an mich ran. Wenn ich so Sachen höre wie, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt an jeder seinem Bruder. Bis dahin, dass gewisse Sätze der Bibel im Dorngestrüpp meiner Suche nach Lebensglück und meinem Streben nach Erfolg und Erfüllung geopfert werden. So wie 1. Timotheus 6, 10, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der nur alles erdenklich Böse hervorwächst. Wir tragen als Christen alle 4 Bodenarten in uns. Und es ist heilsam zu entdecken, wo wir in unserem Leben gewisse Inhalte von Gottes Botschaft einfach nur ausblenden, sie ignorieren oder gar ablehnen. Wo wir andererseits Konsequenzen und Folgen deshalb scheuen, und manche biblischen Wahrheiten verschweigen, übergehen oder sie als unbedeutend betrachten. Und wo uns der moderne Lebensstil oder die gesellschaftlich anerkannten Werte dazu verleiten, Gottes Botschaft zu entwerten, zu relativieren oder als historisch überholt zu betrachten. Jesus hält uns mit diesem Gleichnis einen Spiegel vor. Und wir können uns darin selber erkennen. Und es lohnt sich zu überlegen, wo fehlt Gottes Wort in meinem Leben eigentlich der gute Nährboden? Wie kann ich dazu beitragen, dass Gottes Botschaft wieder mehr und neu auf fruchtbaren Boden fällt? Das Gebet in dieser Woche kann unseren Herzensboden wieder ganz neu fruchtbar machen. Auch wenn das keine Garantie ist, denken wir nur an diesen Pharisäer im Tempel, der in großer Selbstgerechtigkeit betete, was sicher nicht besonders vorbildhaft war. Lasst uns aber diese kommenden Tage und diese Woche nutzen, um Gott darum zu bitten, dass sein Wort wieder mehr Menschenherzen erreicht, dass es unser Herz, dass es mein Herz erreicht. Lasst uns für andere Menschen beten in dieser Stadt, in unserem Land, in dieser Welt, die sich für Gottes Botschaft vielleicht bisher verschließen, damit sie aufnahmefähig und vertrauensbereit werden. An Gott liegt es jedenfalls nicht. Er streut sein Wort großzügig, ja verschwenderisch aus. An Gottes Botschaft, an dem Samen liegt es auch nicht. Der beinhaltet nach wie vor göttliche Keimkraft, Menschen zu erneuern. Wer Ohren hat, und das betrifft doch wohl uns alle, der ist aufgefordert zu hören, zu verstehen und es in seinem Leben anzuwenden. Dazu wünsche ich Ihnen und euch gottesreichen Segen.